ARD.
Ja, hallo und schön, dass ihr dabei seid beim Sportschau Wintersport Podcast. Wir sind hier in Oberstdorf an der Schanze. Die Gipfel, die sind mit Schnee bedeckt, es ist kalt und wir sind beim Training der deutschen Skispringerinnen mit dabei. Ich treffe Katharina Schmid und wir sprechen darüber, wie gleichberechtigt Skispringen wirklich ist, was sie über eine mögliche Vierschanzentournee der Frauen denkt und welche Ziele sie sich in diesem Olympiajahr gesetzt hat.
Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleine.
Katharina, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich.
Ja, wenn du auf deine Karriere zurückblickst, gab es einen Moment, in dem dir klar wurde, dass ihr Frauen im Skispringen nicht nur um Weiten und Siege kämpft, sondern auch um Anerkennung?
Ja, es gab so einen Moment als Kind, als ich angefangen habe, habe ich mir keinen großen Kopf drüber gemacht, dass es ja noch gar nicht alles für Damen gibt. Aber ich weiß so einen Moment, als mich damals ein Lehrer gefragt hat, was mein Ziel ist und ich meinte ja Olympische Spiele und er meinte dann so, ja, aber die gibt's ja gar nicht für Damen. Und dann war so, ach so, komisch, das gibt's ja gar nicht. Aber ich habe mir das trotzdem in den Kopf gesetzt als Ziel damals und bin ganz froh, dass es das mittlerweile gibt. Aber ja, ich hatte Ziele, obwohl es die Wettkämpfe noch gar nicht gab.
Seit 2014, ne, so spät erst, mit Carina Vogt, die erste Olympiasiegerin beim Frauenskispringen. Das ist auch irgendwie so ein witziger Moment, ne? Weil letztendlich, du hast ja wahrscheinlich auch mit vielen Jungs auch damals trainiert. Ne? Ihr wart eigentlich alle immer zusammen, alle gleichberechtigt. Und auf einmal sagte einer, nee, ist nicht.
Ja, vor allem, weil ich auch als Kind, also klar, wir haben immer zusammen trainiert. In der Trainingsgruppe in Oberstdorf gab es aber schon einige Mädels. Also es war irgendwie auch nie komisch, ich war nie die Einzige. Ich hatte auch Wettkämpfe gegen die Jungs im Kinderbereich, was auch nie Problem war. Klar, wenn man älter wird, dann macht es schon Sinn, das zu trennen. Aber irgendwann wird einem so bewusst, hey, wir dürfen gar nicht genau das Gleiche machen wie die Jungs. Wir haben gar nicht die Möglichkeit dazu, das Gleiche zu machen, obwohl wir das Gleiche trainieren. Ja.
Bevor wir gleich ein bisschen tiefer einsteigen, machen wir kurz einen kleinen Schlenker. Ihr hört ja gerade eine neue Folge unseres Podcasts mit neuem Aufbau, neuen Rubriken und vor allem auch neuen Ideen. Und uns interessiert wirklich, wie findet ihr das eigentlich? Mögt ihr die Themen, den Mix, den Stil? Und wenn ihr die Folge natürlich zu Ende gehört habt, dann klickt gern in die Umfrage in den Shownotes rein und sagt uns eure Meinung. Jetzt aber erstmal zu unserem neuen Steckbrief und der Frage, wer ist Katharina Schmid eigentlich ab? Abseits der Schanze.
Steckbrief.
Auf einem Bein springt man nicht. Katharina Schmid gehört zwar mit ihren Besties zu den selbsternannten Flamingo-Girls, steht aber anders als die rosanen Lagunenvögel immer mit zwei Beinen auf den Sprungski. Und zwei Standbeine vertritt sie auch seit Jahren in ihrem Sport. Skispringen und ihr großer Einsatz für Chancengleichheit. Bereits mit 15 debütierte die junge Katharina im Weltcup, wurde mit steigender Erfahrung immer erfolgreicher, sowohl von der Schanze als auch durch ihren Einsatz für Geschlechtergerechtigkeit. Wahre Flamingo-Flügel scheint die Oberstdorferin insbesondere zwischen 2018 und 2023 ausgebreitet zu haben. Olympisches Silber in Pyeongchang 2018 und Peking 4 Jahre später, Edelmetalle bei Weltmeisterschaften in Gold und Silber bis zum wahren Goldregen bei der WM in Planitza. Die 29-Jährige kann also getrost zu den überragenden deutschen Skispringerinnen der letzten Jahre gezählt werden und steht mit ihrem Namen nicht nur in Deutschland für gleiche Chancen auf den Schanzen, sondern setzt sich mittlerweile auch international für Geschlechtergerechtigkeit ein. Bleibt nur die Frage, hast du schon einmal versucht, auf einem Bein, also quasi so Flamingo-esque Ski zu springen, Katharina?
Nee, Gott sei Dank nicht. Ich glaube, auf einem Bein wäre es schwierig. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Wobei ich einen Sprung im Kopf habe vom Fetti, von Manuel Fettner, der tatsächlich auf einem Bein ausgefahren ist. Weil also eben die Bindung aufging bei der Landung und er das, ja, die Ausfahrt dann auf einem Bein balanciert hat bis über die Stutzlinie. Ich würde es nicht ausprobieren.
Ich glaube, der Bundestrainer hat auch ein bisschen was dagegen, ne?
Ich glaube auch.
Hey, gute Idee, mal einbeinig darunter zu fahren. Aber die große Frage ist natürlich auch, kläre uns auf, was das mit den Flamingo Girls auf sich hat.
Ja, schwierig. Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Meine Mädels und ich haben irgendwann angefangen, dass halt Flamingos cool sind, dass es überall Sachen auch zu kaufen gibt mit Flamingos. Eine Freundin von mir wurde dann schwanger und da ist es tatsächlich ein bisschen eskaliert, weil für so Babys und Kleinkinder gibt es halt ultra viel mit Flamingos. Und ja, irgendwie ist dann zu unserem Gruppentier geworden und auch zu meinem Tier. Ich ja, finde das ganz cool. Das ist pink, sehr ausgeglichenes Tier, balanciert ganz gut auf einem Bein. Ja, und ich habe das mittlerweile jetzt auch auf meinem Helm hinten drauf.
Und was sagt das Baby zu den Flamingos mittlerweile? Kann es mittlerweile reden?
Ja, die Tochter ist tatsächlich mittlerweile schon 4, 4,5. Und ihr Lieblingstier ist natürlich ein Flamingo. Ich glaube, das haben wir ihr so von klein auf mitgegeben.
Sie hatte quasi keine Wahl.
Ja, also eine Zeit lang hat sie gestruggelt zwischen Einhorn und Flamingo, aber es ist schon der Flamingo geblieben.
Puh. Okay, das, man kann sagen, genetisch geprägt quasi schon von vornherein. Wir haben gerade so ein bisschen schon angefangen, über Gleichberechtigung zu reden. Du hast gerade auch gesagt, dass damals die Olympischen Spiele, als du aktiv warst, als du noch klein warst, noch gar nicht gab für Frauen. Jetzt gibt es anscheinend den nächsten Meilenstein für Frauen, die Vierschanztournee. Das hängt ja noch so ein bisschen in der Schwebe. Ist das für dich ein echter Meilenstein oder eher etwas, was längst hätte da sein müssen?
Es ist schon etwas, was längst überfällig ist. Wir haben große Schritte gemacht. Wir haben viel erreicht die letzten Jahre. Wir sind vorangekommen als Damen-Skispringen, haben viele Wettkämpfe dazu bekommen. Aber gerade sowas wie eine Vierschanzentournee, wo wirklich alle Augen auf Skispringen gerichtet sind, bei den Herren das Highlight jeden Winter ist, fehlt uns halt noch. Und ja, ich hoffe, dass es wirklich nächstes Jahr kommt. Ich kann mich langsam schon selber nicht mehr jammern hören, sage ich immer. weil irgendwie halt die letzten Jahre gar nichts. Wir haben eine Tunheitstour bekommen, was gut ist, wo ich auch dankbar für bin, dass die deutschen Orte dazugekommen sind. Aber seit wir die Tunheitstour haben, ist halt nichts mehr vorwärts gegangen, was die Vierschanzentournee angeht. Und ich hoffe, es kommt, ich hoffe es wirklich.
Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Aber wie ist das denn, wenn man auf diese Vierschanzentournee der Männer blickt, aber nie mit dabei sein darf, also keine eigene Tournee hat? Was macht das mit einem?
Ja, ist natürlich enttäuschend, weil man fängt an, Ski zu springen, gerade hier in Oberstdorf. Man ist von klein auf dabei bei der Vierschanzentournee. Ich stand als kleines Mädchen immer unten, habe mitgefiebert. Diese Stimmung mitzuerleben ist schon als Kind, als Fan cool. Selber bei so einer Stimmung springen zu dürfen, haben wir ganz, ganz selten, wir Damen. Ich kann mich an ein paar Wettkämpfe in Willingen erinnern, jetzt in Klingenthal waren viele Zuschauer für uns da, aber halt wirklich zu Hause so ein Highlight zu haben mit so vielen Fans, Zuschauern wie die Herren, es ist einfach die Vierschanzentournee das Highlight und es ist schon unverständlich, warum es so lange dauert, bis wir das auch haben.
Du hast gerade gesagt, du kannst dich selber nicht mehr jammern hören. ihr habt ja dadurch, dass ihr laut seid, auch öffentlich Druck aufgebaut. War das wichtig, damit sich auch was bewegt?
Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man uns hört, dass wir uns stark dafür machen. Ich weiß nicht, ob es immer bei allen so gut ankommt. Aber wir versuchen da natürlich schon, oder ich versuche auch, mich dafür einzusetzen. Wenn man da ganz vorne mitspringt, wird man eher gehört, sage ich mal. Und ich nutze das dann schon aus.
Du hast es gerade so schön gesagt, ob das alle so mögen. Aber gab es dann auch Momente, wo ihr gezweifelt habt, ob ihr diesen Weg weitergehen wollt? Also, dass ihr öffentlich laut seid?
Man zweifelt natürlich schon ab und zu, wenn man merkt, okay, ich stoße irgendwie wie auf eine Wand, wenn dann gar nichts kommt. Wir hatten schon ab und zu das Gefühl, dass wir nicht gehört werden, auch nicht gehört werden wollen. Dass wir zwar schon uns stark machen können, aber dass es halt gar nichts bringt. Und irgendwann gibt man dann, glaube ich, auch ein bisschen auf, sich da einzusetzen, wenn man merkt, es bringt einfach nichts.
Das Frauen-Skispringen gibt es ja nicht erst seit vorgestern. Wir haben zwar gesagt, 2014 gab es erst die erste Olympiamedaille für Skispringerinnen. Ist das so, dass man sich auch mit älteren Skispringern von damals mal austauscht und auch sieht, okay, da hat sich wirklich was bewegt? Oder wie ist da der Austausch?
Ja, schon. Es gibt auch ein paar ehemalige Athletinnen, auch international, die jetzt als TD oder TDA an der Schanze stehen, die in der FIS tätig sind, was, glaube ich, ganz gut ist. Auch es gibt auch ein paar, die jetzt Trainerinnen sind, gerade die Line Ja aus Norwegen, sehe ich jetzt regelmäßig, weil sie Trainerin von den Amerikanerinnen ist. Und man tauscht sich dann schon aus. Ich glaube, man sieht es auch oft von außen deutlicher, als wir es jetzt als aktive Athletinnen mitbekommen. Die stehen dann schon da, gerade als das erste Mal Skifliegen auch da war, habe ich so viele Nachrichten bekommen von den Ehemaligen, die dann gesagt haben, so ja, es hat sich doch ausgezahlt, auch wenn sie jetzt es nicht mehr genießen dürfen, aber sie haben sich ja auch immer stark gemacht. Dank denen haben wir Olympische Spiele, haben die Weltcups, die jetzt in unserem Kalender sind, und ja, wir sind auch dankbar für das, dass die sich damals so eingesetzt haben, und ich glaube, das wollen wir oder will ich dann auch schon weiterführen.
Das sind auch so richtige Gänsehautmomente, ne? Wenn man ja, das so weiß.
Ja, schon. Ich habe dann auch echt Videos bekommen, die hatten Tränen in den Augen, weil die sich auch so gefreut haben, dass es jetzt endlich so weit ist, dass wir Skifliegen durften, und ja, es waren schon coole Momente. Es waren auch Athletinnen vor Ort dann in Vickersund dabei, die gesagt haben, so, ja, es lohnt sich doch, sich dafür einzusetzen.
Also, die Skispringerinnen haben für euch gekämpft, für dich gekämpft. Wie ist da der Unterschied zu den jüngeren Athletinnen? Also, wissen die das zu schätzen oder haben die ein anderes Mindset? Wie gehen die da dran?
Puh, gute Frage. Ich glaube, sie wissen schon auf der einen Seite zu schätzen, was man gemacht hat, aber ich glaube, für viele ist es auch selbstverständlich. Viele kennen es ja gar nicht anders. Die kommen in den Weltcup und dürfen das schon alles genießen. Gott sei Dank wird es auch selbstverständlich irgendwo, dass die eben die Wettkämpfe so haben, ja.
Ich glaube, man darf dann nicht so den Fehler machen zu sagen, ihr müsst demütiger sein, ne? Weil letztendlich geht es ja dahin zu sagen, nee, das ist selbstverständlich, dass wir ja da sind, wo wir sind, oder?
Ja, ich glaube, es sollte selbstverständlich werden. Ich glaube, für die sollte es auch so sein, dass es normal ist, weil es ja eigentlich für uns auch schon normal hätte sein sollen. Und ich glaube, ich gönne denen das, dass sie das dann schon von Anfang an haben. Ja, ja,
gone with the wind. Ganz weit nach vorne. Du bist ja für viele junge Springerinnen ein echtes Vorbild. Spürst du da auch sowas wie Verantwortung, auch diese Themen laut auszusprechen und auch weiterzukämpfen?
Ja, mittlerweile merke ich das schon, dass ich so eine Vorbildrolle auch habe für die jüngeren Athleten. Ich merke es gerade bei so Nachwuchscamps oder so, merkt man schon, dass die zu einem aufschauen, und mir ist wichtig, für die auch laut zu sein, für die mich hinzustellen und mich dafür stark zu machen.
Du bist laut, du setzt dich für Gleichberechtigung ein. Guckst du auch manchmal auf andere Sportarten, keine Ahnung, was Biathlon oder zum Beispiel Ski Alpin, und sagst, hey, das, was die da machen, das können wir für uns auch gebrauchen?
Ja, man vergleicht das natürlich schon mit anderen Sportarten, gerade in Deutschland mit Biathlon. Die Damen sind und waren in der Vergangenheit so erfolgreich und sind gleichberechtigt. Sie haben die Wettkämpfe, sie haben das Publikum. Teilweise sogar im Biathlon war es, fand ich, die letzten Jahre so, dass die Damen mehr gesehen wurden als die Herren. Und ich glaube schon, dass es so ein Ziel ist für den Damenskisprung, dass wir da auch hin können und wollen.
Was ich ja total interessant finde, beim Biathlon ist es ja so, dass die beide die Infrastruktur nutzen, also Frauen wie Herren am gleichen Ort, am gleichen Wochenende. Das wird ja im Grunde genommen mit der Two-Nights-Tour auch versucht, obwohl es ja heißt, ne, man kann irgendwie das Flutlicht nicht anschalten auf den österreichischen Schanzen. Empfindest du sowas als dann unfair oder sind das so extra Hürden, die da irgendwie hingestellt werden? Oder wie siehst du das, wenn du sowas hörst?
Ich kann es manchmal nicht verstehen, weil an manchen Orten geht es wunderbar, dass wir zwei Wettkämpfe, also einmal Damen, einmal Herren, am gleichen Tag haben. Natürlich muss man immer gucken, vom Wind her und von dem Zeitpunkt her macht Sinn. Aber ich kann halt dann nicht verstehen, dass es irgendwie wegen Flutlicht oder Kabinen oder ich weiß nicht was schon alles als Ausrede irgendwie genutzt wurde. Das kann ich dann nicht verstehen, weil ich bin schon der Meinung, wenn man das will, dann bekommt man das auch hin. Ja.
Punkt. So kann man das sagen. Apropos Ski Alpin, wie gut kannst du Buckelpiste fahren?
Ich glaube mittlerweile nicht mehr so ganz so gut wie früher. Ich gehe nicht mehr ganz so viel Skifahren. Aber ich war, glaube ich, schon ganz gut als Alpine auch. Habe das eine Zeit lang auch im Kinder-Jugendbereich parallel gemacht. Aber irgendwann wurde das Training dann schon intensiver beim Skisprung. Und dann bin ich beim Skispringen geblieben.
Es gibt sogar Bilder davon, ne?
Von meinem Alpinfahren?
Ja.
Oh.
Aber die haben wir jetzt nicht vorliegen. Ja, aber du kannst sie natürlich gerne nochmal posten, wenn du magst. Und auf diese Folge verweisen. Großartig. Aber warum ich das frage, so heißt nämlich eine unserer neuen Rubriken. Und jetzt werden wir so ein bisschen sportlicher. Wir sind nämlich mittendrin in dieser Saison.
Buckelpester.
Und natürlich steht jetzt auch bald die Two-Nights-Tour vor der Brust. Wir sind ja hier in Oberstdorf und wir sehen auch, überall werden irgendwie Gitter aufgebaut, Plakate hängen, das VIP-Zelt steht. Wir können quasi morgen starten. Was glaubst du, welche Springerin kann in diesem Jahr ganz vorne mit dabei sein?
Puh, schwierig. Ich glaube, es gibt dieses Jahr viele, die die Möglichkeit haben, vorne dabei zu sein. Natürlich mit der Nika Preutz und Nozomi Maruyama sind zwei ganz vorne, die im Moment schwierig zu schlagen sind. Aber ich glaube, es ist nicht unmachbar. Aus unseren eigenen Reihen haben wir jetzt letztes Wochenende die Seele gesehen, die auch am Podest gekratzt hat. Ich war in Lillehammer schon recht nah dran. Also ich glaube, es gibt viele Athletinnen. Und ich glaube, bei so Wettkämpfen kann immer alles passieren. Ja.
Aber liegt da gerade eigentlich so der Fokus drauf, wenn man in so einem olympischen Winter steckt?
Ja, es will natürlich jeder vorne dabei sein. Jeder will da irgendwie vorne mitspringen. Und ich glaube, gerade in so olympischen Wintern oder auch bei olympischen Spielen, bei so Großereignissen, muss natürlich an Tag X immer alles zusammenlaufen. Und das macht es immer ganz cool, weil auch, ich weiß es aus der Vergangenheit, auch Athletinnen dann ganz vorne, ganz oben standen, die noch keinen Weltcup gewonnen hatten oder die eigentlich nicht so auf dem Schirm waren. Ja.
Du weißt, wie sich das anfühlt, Medaillen zu holen bei den Olympischen Spielen. Ist das so etwas, was du im Hinterkopf hast, wenn du dich jetzt auf die Olympischen Spiele in Italien vorbereitest, Cortina d'Ampezzo?
Ja, schon. Ich bin da immer sehr optimistisch, weil ich weiß, bei Großereignissen konnte ich eigentlich immer abliefern. Olympische Spiele haben irgendwie immer eigene Regeln. Wie gesagt, es kann alles passieren. Es tut schon mal gut zu wissen, man hat schon was zu Hause. Ich habe schon zwei olympische Silbermedaillen, aber ich habe schon trotzdem Bock auf mehr.
Auf Gold.
Ja, klar, es fährt, glaube ich, niemand hin, um einfach dabei zu sein. Gerade wenn man schon was erreicht hat, schon viel erreicht hat, sind die Ziele hoch. Ich weiß, wenn ich einen guten Tag habe, kann ich um die Medaillen und auch um eine Goldmedaille mitspringen. Ja.
Genau, wenn sportlich gut läuft. Aber natürlich, ich spreche kurz drauf an, bei den letzten Olympischen Spielen hattest du wahnsinniges Pech in der Mixed-Staffel. Wie hast du es geschafft, dieses Ereignis, also du bist disqualifiziert worden aufgrund eines zu großen Anzuges, dieses Ereignis auch beiseite zu schieben? Ich habe eben mit Florian Schwarz gesprochen, er hat selber gesagt, das war auch für ihn der schwarzeste Tag in seinem ganzen Leben und wusste auch nicht, wie er dir helfen konnte. Wie hast du das geschafft zu überstehen?
Es war eine harte Zeit. Es war richtig schwierig für mich, weil ich wurde zum allerersten Mal in meinem Leben disqualifiziert. Dann bei Olympischen Spielen, dann in einem Mixteam, wo eben noch drei andere Leute mit darin hingen. Es hat lange gebraucht. Es hat wirklich lange gebraucht, um irgendwie das Vertrauen wieder zu haben, mein Material passt, das Vertrauen zu haben, okay, ich werde nicht wegen irgendwelcher Willkür kontrolliert, disqualifiziert. Es hat lang geknabbert. Ich habe viel mental gearbeitet, habe mit meinem Pferdecoaching ganz viel gemacht, um das irgendwie aufzuarbeiten, damit ich eben wieder oben stehe und weiß, es passt alles. Ich kann springen, ich kann mich voll aufs Skispringen konzentrieren, auf meine Ziele und muss nicht irgendwie im Hinterkopf Angst haben oder irgendwie Bedenken haben, dass irgendwas nicht passt, ja.
Das Schlimme an diesem Teamspringen war ja auch, dass im Grunde genommen drei andere ja mit reingezogen werden. Wie wichtig war das für dich, auch für deinen Kopf zu wissen, okay, alle stehen hinter mir? Weil ihr wart ja komplett geschlossen.
Ja, es war sehr, sehr wichtig. Ich weiß noch, wie ich oben in die Kabine kam. Ich habe einfach geheult. Die anderen haben irgendwie mitgeheult, waren aber dann auch für mich da. Mir hat niemand irgendwie Schuld gegeben und das war sehr, sehr wichtig, auch für mich. Mir tat's für das ganze Team, für alle, die auch drumherum waren, irgendwie die Trainer, die Betreuer, alle, die da mit dabei waren, tat's mir einfach unglaublich leid, aber es war gut für mich zu wissen, dass die hinter mir stehen, dass wir als Team geschlossen sind, gewinnen, aber auch verlieren oder disqualifiziert werden als Team. Und es war für mich wichtig, weil ich schon so ein Harmoniebedürfnis auch im Team habe. Und ja, mir tat es trotzdem unglaublich leid für die anderen mit.
Gewinnen wollen natürlich auch die Herren. Die Vierschanzentournee steht natürlich auch vor uns. Was denkst du, wer ist da der Favorit?
Ich glaube, es ist noch schwieriger als beim Samen.
Alles klar, ist möglich gerade, ne?
In Nomen Priots springt gerade ultra stark. Aber ich glaube auch, er ist nicht unschlagbar. Bei den Deutschen ist auch viel drin. Gerade mit dem Hille, der so einen Lauf hat, ständig jetzt aufs Podest springt. Wäre natürlich schon cool, so bei der Tournee in Hille seinen ersten Weltcup-Sieg zu feiern. aber auch mit Felix Hoffmann, mit den anderen im Team. Ich glaube, da ist schon alles möglich, ja.
Die Ausgangslage ist ja gerade so ein bisschen eine andere, ohne das despektierlich zu meinen. Aber in den letzten Jahren war es immer so, dass einer von den Deutschen ganz vorne mit dabei war, Pius Paschke oder Andreas Wellinger. Und jeder auch irgendwie so erwartet hat, so jetzt muss es ja auch mit dem Tourneesieg klappen. Meinst du, das ist diesmal eine bessere Ausgangslage?
Es kann tatsächlich besser sein, wenn der Druck nicht ganz so groß ist von außen, wenn man sich vielleicht selber auch nicht ganz so den Druck macht. Natürlich will jeder auch bei einer Vierschanzentournee von den Herren ganz vorne dabei sein, aber ich glaube, vielleicht hilft es, dass man nicht so als Favorit in die Tournee geht.
Also wenn das Rezept aufgeht, dann können wir auch damit leben, dass es vorher in der Saison nicht gut läuft. Aber wenn es bei der Vierschanzentournee dann läuft, dann ist das so.
Ja, ich glaube, für ganz viele ist es lieber so rum als anders. Ja.
Two Nights Tour inklusive Shampoo Gate, Vierschanzentournee für euch Springerinnen oder eben nicht. Man weiß es nicht. Preisgelder, die gleich verteilt werden. Es muss noch einiges getan werden in Sachen Gleichberechtigung im Sport.
Dass es keine vier Sprünge sind, aber wie gesagt, hier wird hier nichts geschenkt. Wir sind da dran und kämpfen dafür, dass eben Österreich da mitzieht irgendwann. Aber wir nehmen, was wir kriegen können und daraus versuchen wir, das Beste zu machen.
Ich habe so ein Partner-Bag bekommen mit Duschcreme und Shampoo und vier Handtücher und dann ist es halt, ja, so, ja, ja, hier. Wir hatten jetzt leider kein 500er oder so, würde ich mal sagen, übrig.
Wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ich, glaube ich, morgens schon an der Schranke von, wo die Bahn fährt, mit meinem Klingelbeutel hingegangen und hätte gespendet oder spenden lassen, dann hätten wir da auch was Besseres hingekriegt. Das war natürlich ein bisschen unglücklich.
Da ist eher wahrscheinlich gescheiter, man gibt gar nichts.
Ja, Gleichberechtigung im Sport und ganz besonders im Wintersport. Und dafür habe ich einen Gast, der genau da hinschaut, wo es unbequem wird. Journalistin, Moderatorin, Podcasterin, Autorin und seit vielen Jahren beim WDR, bei der Sportschau, bei Sport Inside und mit eigenen Podcasts unterwegs. Noras Hespers, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ja, Nora, wenn du auf deine journalistische Arbeit schaust, ob bei Sport Inside, in deinem Podcast oder auf der Bühne, du sagst ja selbst, dich treibt die Frage um, wer wird gesehen und gehört und wer nicht? Wie sehr ist der Sport für dich ein Brennglas für genau diese Frage?
Das ist eine schwierige Frage. Also das kommt natürlich immer darauf an, wohin man da guckt, ne? Aber ich bin ja im Fußball sozialisiert und da muss man sagen, es ist extrem männerdominiert und ich bin ja schon seit über 20 Jahren in dem Business unterwegs. Und es hat sich was getan bei der Sichtbarkeit von Frauen, gerade im Sport oder im Fußball, aber das findet meistens so im Vordergrund statt. Und wenn wir in den Hintergrund gucken, dann sehen wir, dass da noch unglaublich viel zu tun ist. Also die Frauen kommen jetzt nach vorne, werden sichtbar. Das heißt aber noch lange nicht, dass sich die Strukturen im Hintergrund alle verändert haben. Da sehen wir, dass noch unglaublich viel zu tun ist und das sehen wir auch zum Beispiel in einem Verband wie dem DFB.
Was meinst du konkret mit Hintergrundstrukturen?
Also diejenigen, die zum Beispiel im Vorstand sitzen, die in Vereinen irgendwie an verantwortlichen Positionen sitzen, die Entscheidungen treffen. Das sind in aller Regel noch Männer. Und da müssen wir nicht nur auf Männer gucken, sondern auch darauf gucken, wie divers ist das Ganze aufgestellt. Das heißt, weiße Männer, mittelalt bis alt. Also genau die Menschen, die die meisten Ressourcen eigentlich in der Gesellschaft haben, die können es sich auch im Prinzip leisten, in solchen Positionen dann eben zu sein und da ihre Zeit auch zu investieren, was für Frauen häufig einfach nicht möglich ist.
Wir reden ja über Gleichberechtigung, deswegen sind wir ja hier im Sport, in den Medien und auch in der Gesellschaft. Aber oft meint ja jede und jeder etwas anderes. Wenn wir es mal runterbrechen, was bedeutet Gleichberechtigung im Sport für dich ganz konkret?
Also für mich bedeutet das, dass wir sozusagen gleiche Chancen schaffen und dafür müssen wir aber berücksichtigen, dass Menschen unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Und da wird häufig nicht hingeguckt. Also viele Menschen glauben, dass Gleichberechtigung heißt, wir behandeln alle gleich. Das geht dann gut, wenn alle die gleichen Startvoraussetzungen nicht haben. Wenn das nicht gegeben ist, dann können wir nicht alle gleich behandeln. Also zum Beispiel, wie gesagt, Fußball ist nun mal der Bereich, in dem ich mich mit am besten auskenne. Wenn Frauen ihr Leben lang oder junge Mädchen schon erleben, dass sie auf den schlechteren Plätzen spielen, die schlechteren Trainingszeiten haben, vielleicht nicht die gleichen Ressourcen, was Trainerinnen und Trainer angeht, dann muss man sich nicht wundern, dass die natürlich in der Ausbildung Nachteile haben. Die muss man ausgleichen, um gleiche Chancen zu schaffen. Das heißt, Gleichberechtigung muss eigentlich sehr differenziert darauf gucken, was brauchen die jeweiligen Personen, um am Ende gleiche Startvoraussetzungen zu haben.
Also geht es hauptsächlich um Rahmenbedingungen, wenn ich das richtig verstanden habe?
Es geht auch um Rahmenbedingungen, na klar. Also die körperlichen Voraussetzungen, ja, die sind unterschiedlich, aber wenn es zum Beispiel darum geht, um Techniktraining oder so, dann können Männer und Frauen, glaube ich, identische Dinge lernen. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, naja, keine Ahnung, die sind nicht gleich schnell, deswegen können die nicht die gleichen Sachen machen. Also ja, wir haben unterschiedliche körperliche Voraussetzungen bei Mädchen und Jungs, bei Männern und Frauen, aber das heißt nicht, dass wir nicht gleiche technische Voraussetzungen schaffen können oder gleiche Strukturen schaffen können, die eben in gleicher Weise auch Menschen fördern. Und das passiert halt noch nicht.
Apropos gleiche Strukturen. Seit Jahrzehnten ist ja die Vierschanzentournee das Heiligtum der Männer. Jetzt soll es endlich eine Vierschanzentournee für Frauen kommen. Katharina Schmid sagt trotzdem, wir glauben erst daran, wenn die Startnummer 1 wirklich dann auch in der Spur ist. Warum ist das 2025 überhaupt noch so ein Thema?
Das ist eine gute Frage. Das muss man diejenigen fragen, die das entscheiden, warum das noch so ein Thema ist. Am Ende muss man sagen, Frauen müssen sich diese Plätze immer wieder erkämpfen. Und dieses Erkämpfen zum Beispiel kostet ja auch Kraft, ne? Und so eine Aussage sagt ja schon, wie wenig Vertrauen ins System da ist, wie wenig man da vertraut, dass man Unterstützung bekommt, dass die Leute auch Zutrauen haben, dass das eine gute Veranstaltung wird. Und auch mit diesem latenten Unwohlsein oder dieser Unsicherheit gehen Frauen dann eben auch auf diese Vierschanzentournee. Und das ist halt irgendwie unfair, finde ich.
Es gibt ja bisher nur mündliche Zusagen, es gibt keine schriftlichen Zusagen oder auch schriftliche Verträge. Wie gefährlich ist das denn, wenn Frauen immer weiter auf so eine vielleicht bald Ebene vertröstet werden?
Das, wie gesagt, das ist halt, das sorgt für Unsicherheit, das sorgt für Unzufriedenheit, das ist ein zusätzlicher Ballast. Wenn du das alles im Kopf haben musst als Sportlerin, dann hast du ja zusätzliche Arbeit zu leisten und etwas zusätzlich zu kompensieren. Du kannst dich ja gar nicht auf deinen Sport konzentrieren und auch nicht dich vorbereiten, weil du ja nicht mal sicher bist, dass es am Ende wirklich an den Start geht. Und das ist ein Nachteil.
Wenn wir jetzt nicht von drinnen rausschauen, sondern von draußen rein. Natürlich gibt es auch ein Ungleichgewicht bei der Bezahlung. Zum Beispiel bei der Tour Nights Tour, da bekamen die Frauen Shampoo und Handtücher, das berühmte Shampoo- und Handtuchgate. Was sagt das über die Haltung Frauen gegenüber im Sport aus?
Also ich habe mich als erstes gefragt damals, ob Frauen an dieser Entscheidung beteiligt waren, was da an Preisgeldern, also Geldern in Anführungsstrichen, vergeben wird. Und das hat was mit Wertschätzung zu tun. Also schon gar nicht erst zu sehen, dass das eigentlich ein Affront ist, da muss man schon, ich sag's jetzt mal böse, unterm Stein geschlafen haben in den letzten Jahren.
Nicht aufgepasst, ja.
Ja, wirklich nicht aufgepasst oder sich da nicht mit beschäftigt haben. Das geht halt nicht, ne? Also wenn ich Leistung erbringe, wenn ich trainiere, wenn ich Zeit investiere und auch körperliche Gesundheit investiere, weil Leistungssport ja kein Gesundheitssport ist, ne? Das muss man ja auch mal angucken, dann muss ich das honorieren und das mache ich nicht mit Shampoo und Handtüchern.
Aber glaubst du, dass das Thema vor 10 Jahren genauso hochgekocht wäre wie jetzt?
Nee, wahrscheinlich nicht. Und das finde ich, das ist natürlich dann ein Fortschritt. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir hatten die Nummer mit dem Servi, die ist jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte alt. Also ich weiß, also das Problem ist, die Latte hängt sehr niedrig. So, ja, das Niveau anzuheben ist gar nicht so schwer. Warum das dann immer noch nicht passiert? Das ist mir so eine Frage. Es muss ja gar nicht zu solchen Skandalen oder Aufregern kommen. Man könnte einfach dazulernen und dann würde sich das sozusagen von selber ergeben. Also, dass es überhaupt immer wieder zu diesen Empörungswellen kommen muss, ist ja eine Anstrengung an sich, die da erbracht werden muss. Das könnte man eigentlich vermeiden, wenn man möchte.
Wie wichtig ist es denn, dass gerade auch die Athletinnen und Athleten das öffentlich ansprechen?
Das ist super wichtig. Auf der anderen Seite ist es super unfair, weil wer muss das ansprechen? Diejenigen, die betroffen sind. Und wer ist betroffen? Das sind die Frauen. Das heißt, die müssen sich immer wieder in die Position begeben und sagen, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht cool. Und dann gelten sie ganz schnell als schwierig, als unbequem und so. Während die Jungs, sie können völlig unbeleckt von all diesen Problemchen so ihren Job machen.
Also Männer dürfen meckern?
Ja, auf jeden Fall. Nein, also ich finde tatsächlich, die müssen meckern. Es muss denen auch quasi unangenehm sein, dass es so eine Ungleichbehandlung in ihrem Sport gibt. Und nicht so, das geht mich nichts an, ich bin ja keine Frau. Ja, kann man so machen, ist aber auch irgendwie unsolidarisch. Und ich meine, wenn wir von Sport reden, reden wir ja auch immer von Teamgeist, von Gemeinschaft, von Miteinander. Und das sollte meiner Meinung nach auch zwischen den Geschlechtern gelten.
Apropos Ungleichgewicht im Sport, warum gibt es 2026 bei Olympia immer noch keine nordisch kombinierenden Frauen? Ist das wirklich so ein Zahlenargument oder eher eine Frage von Macht und auch Prioritäten?
Oh, da stecke ich nicht tief genug drin, um das sozusagen auf der Ebene der Entscheider beurteilen zu können. Es gibt ja immer sehr viele Argumente, warum bestimmte Sportarten dann so oder so gesehen werden. Auf der anderen Seite muss man sagen, das IOC rühmt sich ja immer sehr damit, für Gleichberechtigung zu sorgen. Und an der Maßgabe sollte man sie dann auch messen. Das heißt, man müsste das IOC einfach fragen, warum macht ihr das nicht? Wenn euch Gleichberechtigung so wichtig ist, dann sollte es diese Disziplin natürlich auch bei den Frauen geben.
Ist das nicht so ein klassisches Henne-Ei-Problem? Also ohne Olympia keine Sichtbarkeit, ohne Sichtbarkeit auch keine Leistungsdichte. Wie kann man diesen Kreislauf durchbrechen?
Es muss jemand anfangen, oder am besten wäre, wenn die anfangen, die wirklich die Macht haben, etwas zu verändern. Also die an den entscheidenden Stellen sitzen. Jetzt sitzen auch bei den Olympischen Spielen im IOC, im DOSB vor allen Dingen Männer an den entscheidenden Stellen. Auch da muss sich was tun. Das heißt, wir müssen eigentlich an allen Stellen mehr Frauen beteiligen und mehr Frauen in verantwortlichen Positionen haben, damit es ein Bewusstsein dafür gibt, dass diese Entscheidungen auch getroffen werden müssen und wie sie im Zweifel auch getroffen werden müssen.
Schauen wir mal auf die Medien. Die sagen, das Argument lautet ja häufig, die Männer bringen mehr Quote, deshalb verdienen sie ja auch unter anderem mehr. Was müsste denn passieren bei Sendern, Verbänden, Sponsoren, damit wir aus dieser Logik rauskommen?
Also am Ende ist es natürlich so, dass die Frauen, ich würde behaupten, dieselbe Leistung erbringen unter eben anderen Voraussetzungen. Das ist ja immer das, was wir haben, ne? Andere Strukturen. Also es wird da investiert, wo die Leistung schon ist. Man könnte auch sagen, naja, wir wollen ein breiteres Angebot machen. Wir wollen mehr Publikum erreichen. Wir haben zum Beispiel noch Potenzial bei den Einschaltquoten. Ne? So, warum dann nicht auch die Frauenwettbewerbe? Und ja, natürlich muss man da investieren. Das wird erstmal nicht so gut laufen. Aber das ist ja eine Investition in die Zukunft. Das heißt, man guckt ja, dass man breitere Zielgruppen erschließen kann. Und damit wäre so eine Investition natürlich total gerechtfertigt. Dass die Frauen dieselbe Leistung erbringen, habe ich wenig Zweifel dran. Auch wenn sich das am Ende, wenn man es misst, sozusagen an Geschwindigkeiten oder so, wenn sich das da nicht abbildet. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht genauso viel trainieren, genauso viel Zeit verbringen und genauso sehr gewinnen wollen oder auch die gleiche Emotionalität mit an den Start bringen. Weil davon lebt der Sport ja auch, ne, von Emotionen. Und ich sehe da wirklich keinen Unterschied, was das angeht.
Wie groß ist denn unsere Verantwortung als Medien, wenn es vor allem auch um die Gleichberechtigung im Sport geht? Also geht es nur um mehr Frauensport oder auch darum, es vielleicht auch anders zu erzählen?
Also wir könnten auch den Männersport anders erzählen. Die Frage ist, gehen wir auf reine Leistung oder gehen wir wirklich auf den Weg, den Sportlerinnen und Sportler hinter sich haben? Und das machen wir ja sehr häufig. Ne? Wir erzählen ja häufig diese sogenannten Helden- und Heldinnen-Geschichten über den Weg, den sie gegangen sind. Und auch da, also ne, diese Herausforderungen, denen Sportlerinnen und Sportler begegnen, die sind ja nicht sehr unterschiedlich. Also wir könnten im Prinzip dieselben Geschichten erzählen für Männer und für Frauen. Müssen uns überlegen, warum tun wir das nicht? Oder warum wird das beim Publikum nicht in gleicher Weise rezipiert? Das ist ja auch noch eine Frage. Und die Frage ist dann auch wieder, wer hat zum Beispiel Zeit, sich stundenlang Sport anzugucken und wer hat diese Zeit nicht? So, und da sind wir auch wieder bei einer gesellschaftlichen Ebene. Also wir können das natürlich nur etablieren in einer Gesellschaft, die gleichberechtigt lebt. Und da haben wir viele Ungleichheiten, den Gender Care Gap, also wer verbringt die Zeit damit, Kinder zu betreuen, Familienangehörige zu pflegen und so weiter. Wir haben den Gender Pay Gap, also wer bekommt wie viel Geld für seine Arbeit. Das hängt ja alles miteinander. Der Sport existiert ja nicht im luftleeren Raum, sondern der Sport hat eine Wechselwirkung mit der Gesellschaft. Und in einer Gesellschaft, in der Frauen deutlich mehr belastet sind und deutlich weniger Freizeit haben als Männer, können die natürlich dann auch wieder weniger Zeit im Sport verbringen. Und zwar völlig egal, ob das Zeit ist, Sport zu konsumieren oder sich aktiv in den Sport einzubringen auf verschiedenen Positionen.
Also Umdenken, Neudenken beginnt bei sich selber.
Ja,
sich immer, selber an die Nase immer. Fassen, um halt eben auch das Produkt weiter nach vorne zu bringen. Wenn du jetzt 3 konkrete Schritte nenn müsstest, was würde uns in 5 oder 10 Jahren wirklich weiterbringen?
Aktiv Frauen mit einzubinden in die Strukturen, in Vereinen und Verbänden, aktiv zu investieren und anzuerkennen, dass es Unterschiede gibt bei der Förderung von Frauen und Männern im Sport und auch aktiv den Sport von Frauen eben entsprechend darstellen und in den Vordergrund rücken.
Woran würdest du denn merken, vielleicht an so einem ganz, ganz kleinen oder vielleicht auch einen einzigen Moment, dass sich all die Debatten auch wirklich gelohnt haben?
Ich finde, was ja schon ganz gut ist, ist, dass wir hier unter Frauen in einem Sportpodcast sprechen über diese Geschichten. Da muss man sagen, da hat sich natürlich was getan. Also, dass auch Frauen laut werden und fordern, ne? Dass sie dann auch sagen, das ist ungerecht, wir wollen das nicht, wir möchten Veränderung und dass Männer das unterstützen. Also, man sieht schon, dass sich Dinge tun. Es ist jetzt nicht so, dass ich gar nichts tun würde. Man fragt sich halt nur, warum dauert das eigentlich so lange? Weil die Erkenntnisse sind alle nicht neu.
Vielen Dank, Nora Hespers.
Sehr gerne.
Wir haben jetzt gerade Nora Hespers gehört. Wo sind denn die Unterschiede zu den Männern im Skispringen aktuell noch am größten?
Ich glaube, am allergrößten ist schon noch das Preisgeld, die Lücke. Es wurde angeglichen, aber ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, das Preisgeld der Herren ist genauso hochgegangen wie unseres. Ich will keine falschen Zahlen nennen, aber ich glaube, ich habe im Hinterkopf, dass die Herren in Zahlen jetzt 15.000 Schweizer Franken für einen Weltcup-Sieg bekommen und wir 5.000 Schweizer Franken.
Also beide haben mehr bekommen.
Beide haben mehr
ist
bekommen.
Auch irgendwie
also siehst du, ja, wir Damen bekommen mehr und wir haben uns gefreut. So, yay, wir bekommen mehr Preisgeld, aber die Herren haben halt auch wieder mehr bekommen. Und dann ist halt die Lücke genau gleich so groß geblieben.
Sondern hebt man kurz die Hand und sagt, Gleichberechtigung sieht irgendwie anders aus. Aber hey, kann man auch so verstehen, ne?
Ja, ich glaube, wir sind alle schon froh, dass es mehr wurde. Aber irgendwie, die Lücke ist halt gleich groß geblieben. Und ich verstehe es irgendwie nicht ganz, weil wir jetzt mittlerweile von unserem Kalender her, von den Wettkämpfen schon... Ich weiß nicht mehr, wie viel Unterschied jetzt noch ist von den Wettkämpfen, aber wir haben jetzt jedes Wochenende den Weltcup. Klar, uns fehlt einfach so ein Highlight wie die Vierschanzentournee, aber alles andere, wir sind an den gleichen Orten, wir haben die gleichen Wettkämpfe. Ich verstehe es nicht.
Also es gibt eigentlich keine Unterschiede.
Die Wettkämpfe sind spannend, auch bei den Damen. Es werden coole Sprünge gezeigt, weite Sprünge. Wir können da auch irgendwo neue Schanzenrekorde für uns Damen setzen. Und ich verstehe es nicht, warum das nicht so gut zu vermarkten ist wie das Herren-Skispringen.
Wir betreiben ja gerade so ein bisschen Ursachenforschung. Du hast gesagt, das Preisgeld ist gerade der größte Unterschied. Aber Ungleichheiten entstehen ja auch nicht nur im Training, sondern auch eine Ebene darüber, in Verbänden zum Beispiel, die oft männlich dann auch geprägt sind. Fühlst du dich da manchmal wie jemand, der um Dinge bitten muss, statt wirklich mitzugestalten oder auch mitgestalten zu können?
Jein. Also ich glaube, dass wir tatsächlich in unserem Verband schon gehört werden, gesehen werden. Wir dürfen unsere Meinungen auch äußern. Ich weiß nicht, ob es immer da ankommt, wo wir es gerne hätten. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir in den letzten Jahren, dass der Verband sich mehr für uns auch einsetzt. Auch gerade jetzt, was die Tunnelstour angeht, was die Wettkämpfe angehen. Ich glaube, da sind wir schon ganz gut aufgestellt in Deutschland. Ja, auch was jetzt irgendwie Material angeht, die Technik angeht. Das ganze Konzept ist nicht nur bei den Herren, sondern es kommt auch zu uns Damen.
Ja. Wie ist das denn mit dem internationalen Verband? Das ist, glaube ich, die größere Baustelle.
Schwierig, schwierig. Ich glaube, dass es, also ich weiß, gerade von unserer Athletensprecherin oder jetzt ehemalige Athletensprecherin von der Eva Pinkelnick, die gesagt hat, sie saß in den Sitzungen mit drin. Sie durfte schon was sagen, aber es wollte niemand hören. Ihr wurde ins Wort reingesprochen. Es wurde verdreht und sie ging ganz oft aus den Sitzungen raus und wollte sich schon stark machen für uns Damen, aber sie meinte dann, okay, ich glaube, es hat niemand interessiert, was
also
wir wollen.
Während sie da drin saß, hat man ihr quasi das Wort im Mund dann nochmal umgedreht.
Also, ja, und ihr ist man auch ganz oft ins Wort gefallen und hat sie gar nicht ausreden lassen. Sie hat gesagt, sie hat hat alles vorbereitet, aber sie konnte gar nie oder durfte gar nie alles sagen. Und das finde ich dann schon hart.
Das ist krass. Ist auch eine Taktik, dann zu sagen, ja, aber wir haben ja wenigstens zugehört.
Genau.
Ob wir was draus machen und wie wir zugehört haben, ist dann halt eben auch nochmal
ein anderes Paar Schuhe. Nach außen wurde es schon so präsentiert, ja, ihr habt die Möglichkeit, euch zu äußern, auch Dinge anzusprechen, aber es wurde halt nicht gehört.
Ich wollte gerade sagen, wenn man physisch anwesend ist, aber sich danach nichts ändert, dann wurde man ja trotzdem irgendwie nicht gehört, ne? Dann hat man auch den Raum irgendwie nicht dafür bekommen. Hattest du in den Jahren, in denen du jetzt, in den vielen, vielen Jahren, in denen du jetzt dabei bist, dass du deine Karriere so ein bisschen anders planen musst, strategischer planen musst als Männer zum Beispiel? Also, dass du Social Media mäßig mehr unterwegs sein musst? Oder wie sieht das aus?
Ich glaube nicht. Also, ich glaube, ich habe wenig geändert in meiner Herangehensweise, weil ich schon der Meinung bin, dass ich durch meine Skisprungleistung gesehen werden will und nicht durch irgendwie mein Aussehen oder irgendwas anderes. Ich will schon zeigen, dass ich einfach auch so gut Skispringen kann wie die Herren. Natürlich alles, was körperlich geht. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass ich, klar, ich brauche mehr Anlauf, aber ich kann genauso weit springen wie die Herren und ich kann, es sieht genauso geil aus irgendwie wie bei jetzt den Jungs auch. Ja.
Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt gleichberechtigte Medienberichterstattung, ne?
Ja.
So, also dass quasi dann die sportliche Leistung in den Vordergrund gestellt wird und nicht, wie sieht die Springerin oder der Springer halt eben aus, ne? Wir haben das gerade so ein bisschen, oder beziehungsweise du hast das so ganz schön thematisiert, zu sagen, okay, wir bekommen jetzt mehr Preisgeld, aber die Männer auch, 15.000 Schweizer Franken, 5.000 Schweizer Franken für euch. Spielt das dann eine Rolle bei euch im Hinterkopf zu sagen, ich muss mir jetzt schon Gedanken machen über die Karriere nach der Karriere? Ist das bei euch Frauen dann auch anders als bei den Männern?
Ich glaube, es ist generell anders bei den Damen als bei den Herren, weil ich glaube, als Mann kann man, auch wenn man eine Familienplanung hat, eventuell kann man trotzdem weitermachen. Ja. Bei uns Frauen ist es natürlich immer anders. Da muss man sich, glaube ich, irgendwann entscheiden, will ich eine Familie oder setze ich den Sport ganz vorne an. Beides gleichzeitig zu stemmen ist möglich, ist aber halt ultra schwierig, glaube ich. Wobei ich jetzt schon sagen muss, ich glaube, wir sind in Deutschland Gott sei Dank in der Lage, dass ich jetzt durch die Behörde, wo ich bin beim Zoll angestellt, auch was verdienen und nicht nur auf Sponsoren angewiesen bin, sondern ich verdiene schon auch gut, aber natürlich im Vergleich zu den Herren ist es immer anders. Ich glaube, die müssen sich, oder die machen sich da, glaube ich, vielleicht weniger Gedanken, weil die halt auch länger springen und ich als Frau mir irgendwann überlege, okay, will ich jetzt eine Familie haben? Funktioniert es dann alles irgendwie noch? Gehe ich danach ganz normal arbeiten, wie jeder normale Mensch auch, oder reicht's einfach.
Es gibt ja bekannte Beispiele, unter anderem auch Gesa Krause, ne, die sich für die Familie während der Karriere entschieden hat und die auch sagt, es fehlt halt eben komplett an Unterstützung, auch bei den großen Wettbewerben, dass halt eben auch die Familie mitfahren kann, um dann auf das Kind aufzupassen. Also finde ich auch immer total interessant, so als wenn die Frauen erst seit gestern Kinder kriegen würden. So, ach ja, hoppala, wir haben ja weibliche Athletinnen, die können Kinder kriegen, krass. Ein Thema, das zuletzt auch viel diskutiert worden ist, sind diese vielen Kreuzbandrisse bei den Skispringerinnen, auch bei den Top-Athletinnen, auch auf den neuen Anlagen. Was macht das mit euch? Springt man da automatisch vorsichtiger oder ist diese Angst irgendwie immer mit dabei, dass was passieren kann?
Bei mir ist Gott sei Dank keine Angst dabei. Ich glaube, wenn ich jetzt oben sitze und Angst hätte, dass mir irgendwas passiert, dann würde ich nicht runterspringen. Natürlich macht man sich Gedanken, generell, weil jetzt die letzte Zeit wieder viel mehr passiert ist. Gott sei Dank wurde dann reagiert. Auf der anderen Seite wurde irgendwie, finde ich persönlich, auch zu spät reagiert, weil es hat sich schon so angebahnt im Frühjahr mit den Anzügen, mit den neuen Regeln. Die Schanzen, die neu gebaut werden, sind meiner Meinung nach nicht unbedingt hilfreich. Ich glaube, da müsste man vielleicht auch in der Schanzenplanung ein bisschen nacharbeiten, weil man schon auch bei den Herren gesehen hat, dass die Landungen jetzt nicht ultra sauber waren, sondern dass die vielleicht auch ein bisschen gewackelt haben. Wir Damen aber mit einem anderen Körperbau, mit einer anderen Fluggeschwindigkeit, Anfahrtsgeschwindigkeit, dann aber auch anders Skispringen müssen, können auch. Und ich glaube, dass es das dann nicht einfacher gemacht hat, dass man uns ja die Anzugregeln nochmal geändert hat. Jetzt finde ich es deutlich besser. Man kann wieder schöner unten reinspringen. Wir können auch wieder weiter springen, ohne dass man jetzt irgendwie das Gefühl hat, ich plumps da einfach nur noch runter und versuche das zu halten.
Das wäre dann auch die nächste Frage, ne? Also wer stellt diese Anzugregeln fest oder auch her? Also sind das mehr Männer? Sind das Frauen? Also guckt man da durch die weibliche Brille?
Ich glaube, dass das schon die Männer so gemacht haben, entschieden haben, auch ohne, dass man jetzt irgendwie Expertinnen oder Skispringerinnen, aktive oder ehemalige Skispringerinnen gefragt hat. Ich weiß auch nicht, ob unsere Kontrolleurin, unsere Materialkontrolleurin da so mit involviert war in der Entscheidung, wie die Regeln jetzt ausfallen, weil ich hätte mir schon gewünscht, dass man irgendwie ein paar Damen dazu holt, die Meinung von uns Athletinnen auch hört oder auch eben von der Kontrolleurin, die jeden Tag sich die Anzüge anschaut, die Mädels kennt, also uns alle kennt, unsere Körper kennt und dann auch sagen kann, hey, das wird irgendwie zu gefährlich mit den Anzügen. Aber ich glaube, das wurde einfach nicht gemacht.
Aber bedeutet das im Umkehrschluss, ihr müsst quasi erst mit den Anzügen springen, um festzustellen, dass es gar nicht funktioniert?
So war es leider. Man muss natürlich schon erstmal gucken, wie verhält sich der neue Anzug. Ich brauche dann schon ein paar Sprünge, aber ich habe im Frühling schon gesagt, mit der Regel weiß ich nicht, wird es schwierig. Und ich glaube, wenn es weitergeht, dann wird es Verletzungen geben. Und das gab es leider auch.
Nochmal kurz für den Otto-Normalverbraucher zusammengefasst. Was sind denn jetzt die Unterschiede zwischen den Anzugvorschriften für diese Saison und zu den Anzugvorschriften von letzter Saison?
Jetzt im Moment sind die wieder recht ähnlich, die Anzüge. Wir haben einen Zentimeter Umfang mehr bekommen. Im Frühling war oder im Sommer war es aber anders. Wir haben unsere Schrittlänge wurde nach oben geschraubt, um, glaube ich, 2-3 Zentimeter.
Also dass ihr weniger Fläche habt.
Dass wir weniger Anzugfläche haben. Das Resultat war, dass wir deutlich mehr Anfahrtsgeschwindigkeit gebraucht haben. Wir hatten viel mehr Geschwindigkeit in unserem Sprung, aber weniger Tragfläche sozusagen. Das heißt, man ist deutlich mit 2-3 km/h mehr angefahren, hat natürlich in der Luft auch mehr Geschwindigkeit, aber hat nicht das Polster, auf das man sich legen kann, sage ich, und fliegen kann, sondern man ist schnell in der Luft, man ist hoch in der Luft und man fällt einfach unten runter. Und dann war halt dieser Lande-Impact viel größer als sonst, wenn man den Stoff hat, der einen so ein bisschen runterträgt. Und das hat man uns eigentlich komplett genommen. Es hat leider viele Verletzungen gegeben. Es wurde Gott sei Dank wieder geändert. Uns hat man wieder 2 Zentimeter mehr Schritt, also mehr Stoff gegeben. Und man sieht es, glaube ich, auch deutlich, dass wir jetzt wieder weiter springen können, sauberer landen können. Ja.
Andreas Wank hat das, glaube ich, mal ganz gut zusammengefasst. Das ist, wenn ihr unten landet, wie wenn ihr mit einer 100-Kilo-Hantel einen Ausfallschritt macht. Ihr seid aber vorher ein paar Meter noch durch die Luft geflogen.
Genau.
So kann man sich das ungefähr vorstellen. Also jeder, der mal ins Fitnessstudio gelaufen ist, der weiß ungefähr, wie schwer eine 100-Kilo-Hantel ist. Und dementsprechend ist es auch total einfach, sich natürlich Verletzungen zu holen, wenn man falsch landet oder halt eben zu weit fliegt. Das zu den Schanzen, aber wie sieht es zum Beispiel mit der Belastungssteuerung aus? Weil viele Trainingspläne ja auch eher nach Männern ausgerichtet sind.
Ja.
Punkt.
Ich glaube, das ist einfach noch viel zu wenig erforscht. Ich gerade bei uns Skispringerinnen, wir haben die ähnlichen Trainingspläne wie die Jungs. Man schaut dann schon rein körperlich, was vertrage ich, wie kann ich trainieren. Ich bin da ganz froh und ganz glücklich, dass mein Körper das alles mitmacht, dass ich von klein auf sehr breit gefächert trainiert habe. Mein Körper so ist, wie er ist. Aber ich glaube, da ist schon noch sehr, sehr viel Potenzial, was die Trainingssteuerung für uns Damen angeht.
Derzeit bekommen ja viele Forscherinnen Preise, die werden überhäuft mit Preisen, die zyklusbasiertes Training zum Beispiel untersucht haben und auch anbieten. Ist das bei euch mittlerweile schon angekommen?
Ja, wir schauen auch mehr drauf. Ich glaube, es ist noch nicht komplett angekommen. Einige Athletinnen aus unserer Mannschaft, die trainieren schon zyklusbasiert. Ich habe Gott sei Dank wenig Probleme damit, sage ich mal. ich vertrage das Training ganz gut in jeder Phase meines Zyklus. Ich merke es schon gerade bei Wettkämpfen, dass mein Körpergefühl anders ist, dass ich da irgendwie anders von der Ansteuerung bin, was die Trainer mittlerweile auch wissen und wo wir uns dann auch austauschen. Aber gerade wenn es jetzt um das Krafttraining geht, um das Schnellkrafttraining, habe ich Gott sei Dank keine Probleme mit.
Und wir sind ja hier an der Schanze in Oberstdorf und wir durften dich heute beim Training ein wenig begleiten. Los ging es mit dem Aufwärmen. Hören wir doch mal rein.
Behind the Scenes.
Wir sind jetzt hier gerade in Oberstdorf bei den deutschen Skispringern und Skispringern beim Aufwärmtraining mit Katharina Schmid und natürlich Pius Paschke, Andreas Wellinger, die laufen ja auch rum. Eben, da haben wir angefangen mit dem Volleyball-Tennis, das sah schon sehr gut aus und jetzt gibt es ein paar Aufwärm- und Stabilisationsübungen. So, du hast jetzt gerade das Aufwärmtraining hinter dir, jetzt geht's gleich hoch auf die Schanze. Was hast du für ein Gefühl?
Ich habe ein ganz gutes Gefühl, ist ja zum Glück nur Training, aber ja, ich habe so ein paar Dinge, die ich noch verbessern möchte und ich freue mich jetzt hier zu springen.
Aber gehst du dann immer wieder das Gleiche durch beim Aufwärmtraining oder wie sieht das aus?
Ja, ich nehme mir meistens einen Punkt vor, der mir beim letzten Weltcup oder so aufgefallen ist, was ich noch verbessern kann und arbeite da dran und versuche das jetzt im Training dann umzusetzen, besser zu machen und zu festigen, vor allem, dass es dann im nächsten Wettkampf läuft.
Und wir schauen dabei zu. Viel Spaß.
Danke.
Danke.
Spaß.
So, hat sich gut angefühlt, haben wir jetzt gerade gehört. Was heißt das?
Ja, ich glaube, der Sprung war gerade richtig gut und ich habe ein bisschen mehr Anlauf genommen, dass ich mehr ins Fliegen komme und ja, hat Spaß gemacht.
Wir haben jetzt auch gerade gehört, du hast einen neuen Anzug an. Wie ist das?
Ja, ganz gut. Wir testen meistens jetzt die Anzüge vorher, weil wir ja nur noch ein paar haben, die wir chippen dürfen können. Und die sollten natürlich dann auch optimal passen. Und darum testen wir jetzt auch im Training ab und zu mal.
Aber so für uns Otto-Normalverbraucher, wie fühlt sich das an? Also wie merkt man den Unterschied?
Schwierig zu erklären. Ich glaube, dass es für jeden Athleten anders ist, dass auch jeder so seine Vorlieben hat mit Anzugstoffen und wie er sich anfühlen soll. Für mich ist eher das Gefühl, dass ich in der Luft dann schnell werde und so getragen werde eben von dem Anzug. Und für mich macht das eigentlich aus, dass also gerade die neuen Anzüge, da trägt es einen nochmal ein bisschen besser.
Ganz weit.
Ja, hoffentlich.
Apropos ganz weit, nicht nur du hast hier heute trainiert, sondern auch deine langjährigen Wegbegleiter, Karl Geiger, sie muss schon grinsen, und Anni Wellinger. Und der hatte direkt mal eine 1-Million-Euro-Frage an dich.
Wie weit sie bei der Jugendolimpiade im Mixteam 2012 gesprungen ist.
Und warum interessiert dich das?
Weil ich mit ihr im Team war.
Ob sie das dann noch weiß, quasi.
Ja, ich weiß noch, dass der Tom Di Cata und ich die Goldmedaille gewinnen durften und dass es ein sehr spannender Wettkampf war. Wie weit ich aber gesprungen bin auf der 70er, geschweige denn, wie weit sie gesprungen ist, das weiß ich nicht mehr. Vielleicht weiß ich es noch.
So. Ja, genau.
Sie grinst.
Ich weiß nicht mal, wie weit ich letzte Woche in den Klingenthal gesprungen bin.
Also du guckst dann selber nach deinen Ergebnissen im Internet danach, oder? Hier, Andi, ich habe die Antwort.
Ich schaue tatsächlich gar nicht so oft meine Weiten an, muss ich gestehen. Außer der war richtig weit und richtig gut. Dann schaue ich natürlich schon, oh, wie weit ging's denn? Ich habe keine Ahnung, wie weit ich da in Seefeld damals gesprungen bin. Das war 2012, es ist ewig her, keine Ahnung.
Vielleicht wollte er nur einfach gelobt werden, dass er auch total weit gesprungen ist, aber er weiß es ja selber auch nicht.
Er weiß es selber auch nicht. Ich weiß, es war ein cooler Tag. Es war sozusagen mein erstes Mixed-Team mit den zwei Jungs. Also es war damals ein Skispringer, ein nordisch Kombinierer und ich, der Andi, der Tom und ich durften da die Goldmedaille bei der JOG gewinnen. Das weiß ich noch. Ich weiß noch, dass der Tag cool war, dass wir jede Menge Spaß hatten. Aber wie weit ich war, keine Ahnung.
Okay.
Welle, keine Ahnung.
Loggen wir ein, keine Ahnung. Antwort D. So, aber Karl Geiger hatte übrigens keine Frage an dich, sondern ausschließlich wertschätzende Worte.
Wir verstehen uns gut, ich schätze die Gesellschaft sehr, wir kennen uns schon ewig. Ich bin mit ihrem großen Bruder damals schon in der Trainingsgruppe zusammen gewesen und eigentlich von Kind auf immer wieder Kontaktpunkte da gehabt und bleib wie du bist, es passt.
Der Karle, wie du sagst.
Der Karle.
Der Karle. Es ist aber schon eine Freundschaft, die Ewigkeiten andauert, ne?
Ja, ja, schon. Ich kenne Karle schon, seit ich angefangen habe zu Skispringen. Der war dann eben mit meinem großen Bruder in der Trainingsgruppe. Wahrscheinlich schon bevor ich angefangen habe, weil ich habe den immer zugeguckt und wollte es natürlich dann auch machen. Und ja, wir kennen uns schon ewig.
So, ganz zum Schluss noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ihr habt gerade unseren Podcast in der neuen Version gehört mit neuem Aufbau und neuen Ideen. Uns würde natürlich total interessieren, wie euch das gefällt. Wenn ihr mögt, klickt doch in die Umfrage in den Shownotes rein und gebt uns euer Feedback. Und ihr habt es jetzt gerade gehört, wir sind am Ende angekommen. Das war unsere Folge mit Katharina Schmid hier von der Schanze in Oberstdorf. Katharina, vielen Dank, dass wir heute hier sein durften und du dir für uns natürlich auch die Zeit genommen hast.
Ja, danke auch.
Ja, und in der nächsten Folge, da geht's dann weiter zum Biathlon auf Schalke. Wir sind ganz nah dran, wenn in der Arena wieder gelaufen und geschossen wird. Schickt uns dafür gern eure Fragen an Arndt Peiffer. Die Mailadresse steht in den Shownotes. Ciao und bis bald.
Servus.